Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der ehemalige Prediger, der nicht mehr Gemeinschaftspastor hieß, in Lübeck, berichtete mal von einem Artikel über die Allianz Gebetswoche an dem Ort, wo er früher mal war. Der Berichterstatter hatte sehr positiv über diese Gebetsveranstaltung berichtet, unter anderem mit dem Satz: Als dann gebetet wurde, hatte man den Eindruck, dass alle wirklich davon ausgingen, dass jemand das Gebet hört. Wie ist das für dich? Gehst du davon aus, dass du im Gebet mit einem Gott sprichst, der hört? Was ist, wenn das Gewünschte nicht eintritt? Wenn es vielleicht auch einfach zu lange dauert. Wenn wir die ersehnte Hilfe nicht erfahren oder das, was andere so von Gebetserhörungen berichten, nicht erleben. Jeder Mensch hat ja in seinem Leben Lasten zu tragen. Man kann das natürlich unterscheiden. Die verfolgten Christen, für die wir am vergangenen Sonntag gebetet haben, da würde man sofort sagen, die haben es echt schwer. Denn die haben nicht nur große Schwierigkeiten, sondern auch Lebensgefahr, weil sie an Jesus glauben. Auch bei Menschen, die in Armut leben oder krank sind, würden wir sagen, das ist schwer, was die zu tragen haben. Nun werden wir in den Wohlstandsländern zurzeit noch nicht bekämpft, weil wir an Jesus glauben. Ich glaube aber, dass unsere Last trotzdem schwer sein kann. Als Seelsorger weiß ich, von außen hat man keine Ahnung, was mancher Mensch zu tragen hat. Und ich würde sogar sagen, was jeder Mensch zu tragen hat. Und ich sage das deshalb immer so: Zunächst mal, ist doch noch die Frage, wie man damit umgeht, zunächst mal genügt jedem seine eigene Last. Und wenn man dann da auch noch danach leben will, was Gott uns in der Bibel sagt, dann macht man die Entdeckung, dass uns das in unserer Welt schwer gemacht wird. Wenn du danach suchst, wohin du mit deiner Last gehen kannst, wie du sie tragen kannst und wie dein Leben tragbar wird, dann bist du hier genau richtig. Die heutige Predigt trägt den Titel: Wer trägt die Last deines Lebens? Wer trägt die Last deines Lebens? Jetzt gucken wir uns den Text an, wie gut, dass man zurückspulen kann. Aus dem Lukas-Evangelium stammt der für heute vorgesehene Predigttext in den ersten 8 Versen. Den lesen wir gemeinsam. Er, damit ist Jesus Christus gemeint, sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott, wörtlich, der fürchtete nicht Gott, und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich schon Gott nicht fürchte, noch mich vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, also Jesus: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Um Gottes Reden für uns aufzunehmen, habe ich die Predigt in drei Teile aufgeteilt. Wer trägt die Last deines Lebens? Erstens, Gott hört dich gerne. Zweitens, Gott rettet dich zügig. Drittens, Gott sucht dich immer. Gott hört dich gerne, ist der Anfang. Das Gleichnis, die Vergleichsgeschichte, die Jesus erzählt, hat ja, wie alle anderen, immer einen Anhaltspunkt in der Alltagswelt der Hörer. Witwen waren im Volk Israel damals benachteiligte Menschen, der untere Rand der Gesellschaft. Sie hatten keinen Mann mehr, als Frau hatte man nichts zu sagen. Sie hatten auch keinen Rechtsbeistand mehr und selber keine Rechte groß. Und sie hatten auch kein Geld. Also nicht viel, wovon sie leben konnten, außer es wurde ihnen vielleicht etwas hinterlassen. Und niemand hat sich darum gekümmert, normalerweise. Es war ja niemand mehr da. Ganz offensichtlich sind hier auch keine Kinder. Und vermutlich, es könnte jedenfalls sehr gut sein, handelt es sich hier um einen Erbstreit, sodass ihr sogar noch streitig gemacht wird, was ihr Mann ihr hinterlassen hat. Eine schlechte Ausgangslage also. Die Frau hat nichts in der Hand. Sie kann nur zum Richter gehen und sagen, er möge bitte ihre Rechtssache führen gegen den Prozessgegner. Der Richter, der jetzt hier dargestellt wird, ist nicht nur ungerecht. Oder sagen wir es mal so, im tiefsten Sinne ist er ungerecht. Denn ungerecht bedeutet in der Bibel ja nicht vor allem gleiches Recht für alle und daran hält er sich nicht, sondern ungerecht bedeutet ja eine Einstellung Gott gegenüber. Da tut einer nicht, wozu er vor Gott verpflichtet wäre. Denn Gott hatte nicht nur seinem Volk, sondern gerade auch den Richtern mitgegeben, kümmert euch besonders um die Witwen, da die ja benachteiligt waren. Ging auch um Arme und so weiter. Kranken sollte man sich annehmen, derer, die nichts haben. Und besonders der Witwen, weil das bei ihnen schon programmmäßig so war. Aber darauf hat der Richter gepfiffen. Das war ihm sozusagen Latte, was Gott dazu sagt. Und es wird weiterhin erwähnt, und deshalb habe ich das auch nochmal wörtlicher übersetzt, er fürchtet Gott nicht, heißt, er erkennt Gott nicht als den höchsten Richter an. Er weiß also keine Instanz über sich, vor der er sich verantworten müsste und macht hier, was er will. Das nächste ist, Menschen gegenüber, er scheute sich vor keinem Menschen, klingt für uns so, als ob er vor niemandem Angst hatte, das stimmt, aber der machte sich auch aus niemandem etwas. Das heißt das eigentlich. Er interessierte sich schlichtweg für keinen anderen Menschen. Das heißt, man hat gar nichts in der Hand, als Witwe sowieso schon nicht, womit man diesen Richter dazu bewegen könnte, endlich den Prozess in Angriff zu nehmen. Bei uns dauern die Prozesse ja schon lang. Da war es lebensbedrohlich, elendig lang. Und diese Witwe tritt immer wieder bei diesem Richter auf. Man fragt sich, sag mal, merkst du die Einschläge nicht? Der will nicht. Gib doch endlich Ruhe. Nein. Immer wieder, so drückt das die Verbform aus, mit der beschrieben wird, dass sie kommt, immer wieder kommt sie bei ihm an. Ich habe ja meinen Kindern früher ab und zu mal gesagt, weißt du was, wenn du mal heiratest, dann kaufe ich mir eine Säge, sprühe die golden an und schenke sie dir und du bekommst die goldene Säge von mir, weil du eine Nervensäge sein kannst. Das war hier für den Richter eine Nervensäge. Die hat also so richtig an seine Nerven gesägt. Diesen Mann kann man überhaupt nicht bewegen, aber diese Witwe schafft es, weil sie nicht aufgibt, weil sie so hartnäckig ist. Immer wieder kommt die an und irgendwann sagt er sich, die bringt das noch fertig und schlägt mir hier unter das Auge, sodass alles blau anläuft, ja, dann sieht das für mich richtig doof aus. Da bin ich auch noch bloßgestellt. Jetzt, wo es um ihn geht, Da sagt der Richter plötzlich, na gut, weil die so unverschämt drängt und ständig kommt, will ich mich mal um ihre Sache kümmern. Puh, würde man sagen. Mensch, hat sich das gelohnt, da dran zu bleiben. Ja. Und nun könnte man auf die Idee kommen, dass Jesus sagt, seht ihr, es lohnt sich also bei Gott hartnäckig zu bitten. Der will zwar nicht hören, aber wenn ihr genug dran bleibt, dann wird er doch darauf eingehen. So wie mein Vater mir das ja sagte, ich habe das schon mal erzählt, als er schwer krank wurde und ich hatte ihm dann nur gesagt, Papa, Gott ist hier auch bei dir, als wir da auf der Intensivstation uns getroffen haben. Und ich wusste gar nicht, ob er noch antworten kann. Und er sagt, ja, den kenne ich. Und dann habe ich ihn später gefragt, weil ich das da in diesem Zustand nicht kein Gespräch oder Diskussion wollte. Wir haben früher immer Diskussionen über Gott gehabt, schwerwiegende und unerfreuliche. Und dann sagt er mir später, ja, wenn du dann nur noch so liegst und nichts mehr kannst, dann kommst du ins Nachdenken. Weil ich konnte das nicht so ernst nehmen, dass er tatsächlich Gott kennengelernt hätte. Aber das stellte sich irgendwie nach dem, was er sagte, dann als stichhaltig heraus. Und dann sagte ich ihm, Papa, dafür habe ich 16 Jahre lang gebetet. Ja, und jetzt hast du das durchgekriegt. So denken wir doch über Gott. Wir beten, damit er bitte dieses eine Mal keine Schwierigkeiten macht. Ja, wir sagen ihm doch, was wir wollen, damit er jetzt endlich mal weiß, was hier zu erfolgen und wie das am besten zu lösen sei und was hier zu erfolgen hat. Sonst würde der das nicht machen. Der kommt ja gar nicht darauf, mir zu helfen. So will Jesus das doch überhaupt nicht ausdrücken. Genau das Gegenteil ist der Fall. Er vergleicht Gott gar nicht mit dem Richter. Es ist ein Ungleichnis, kein Gleichnis, was wir hier vor uns haben, was den Richter angeht. Denn Jesus will sagen, wenn schon so ein gottloser und hartherziger Richter sich von so einer Witwe, die überhaupt nichts zu melden hat, dazu bewegen lässt, sich um ihre Sache zu kümmern, wie viel mehr nimmt Gott sich der Dinge an, die du vor ihn bringst. Und er wird damit nicht lange warten. Nun wird uns das Gleichnis ja erzählt, oder auch Ungleichnis, damit wir alle Zeit beten und darin nicht nachlässig werden, dass es uns nicht sauer wird eigentlich. Dass wir es uns nicht verdrießen lassen, wäre so ein alter Ausdruck noch. Dass wir darin nicht müde werden. Und alle Zeit heißt ja nicht die ganze Zeit, dass wir nichts anderes mehr machen als beten. Was für eine schreckliche Vorstellung für uns, dass wir mit Gott die ganze Zeit reden müssen. Was ist denn daran so schrecklich? Könnte man sich auch mal fragen. Macht was über die Beziehung deutlich. Aber das ist ja nicht gemeint. Gott tut ja nicht so, als ob wir nichts anderes im Leben noch hätten, als mit ihm zu reden. Nein, es geht darum, alle Zeit, bei jeder Gelegenheit, zu allen Zeiten, immer wieder, ständig, kannst du im Gespräch mit Gott sein, über alles, was dich bewegt. Und dazu soll das hier erzählt werden. Und dann ist ja die Einladung da drin, wenn schon so ein Richter, den man mit nichts bewegen kann, sich für diese Witwe einsetzt, nur weil die kommt und ihn darum bittet, was wird denn der Gott machen, der seinen Sohn für dich gegeben hat? Der will gerne für dich da sein. Den musst du gar nicht erst überreden und überzeugen und zwingen. Es könnte sein, dass unser Beten weniger mühsam aussieht für uns, wenn wir mit diesem Blick beten, dass Gott gerne hört. So wird das im Jakobusbrief mal gesagt, wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedermann gern gibt. Wir kommen bei Gott also nicht bei jemandem, wo wir die erst bestürmen müssen und so lange nerven müssen, weil der schon längst den Laden geschlossen hat, dass er bloß nochmal aufmacht. Nein, wenn wir ankommen, sagt Gott, ja komm rein, trag vor, was du möchtest und dann kümmert er sich drum. Nur, dass unsere Wahrnehmung uns so oft einen anderen Eindruck vermittelt. Weil wir Zeitpläne haben, die bei Gott anders aussehen. Oder auch Art und Weisen haben, wie die Sache jetzt zu lösen sei. Aber wir können aufräumen mit dem Eindruck, Gott will sich eigentlich gar nicht um dich kümmern und Gebet ist dazu da, ihn doch dazu zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt oder noch ist. Vor ein paar Tagen gab es bei dem Friseur, der direkt neben dem Sportgeschäft ist, wo ich immer einkaufe, gab es ein Schild draußen auf so einer Tafel. Ich weiß nicht, warum die das da hingestellt haben. Sie dürfen nicht alles glauben, was sie denken. Sie dürfen nicht alles glauben, was sie denken. Und Jesus lädt uns ein, nun glaubt man nicht, was du bisher gedacht hast über Gott. Glaub jetzt mal was anderes. Glaub mal, dass er für dich da ist und dich gerne hört. Jürgen Klopp würde sagen, umparken im Kopf. Jesus hält das Gebet für unverzichtbar. Deshalb lohnt es sich so, ständig mit Gott im Gespräch zu sein. Ja, Gott lässt sich Zeit. Mitunter, nach unserem Eindruck. Er lässt es ganz offensichtlich auf die Ausdauer seiner Glaubenden im Gebet ankommen. Ja. Und das, obwohl bei ihm eben im Gegensatz zu diesem Richter die Bereitschaft zum Hören sofort da ist. Sie ist schon längst vorher da und er weiß schon längst, was wir wollen. Das Wesentliche in diesem Vergleich ist also nicht das beharrliche Beten. Darum geht es auch. Aber das Wesentliche ist, dass Gott von vornherein bereit ist zu hören. In Offenbarung Kapitel 5 wird uns sogar berichtet, dass da die Gebete der Heiligen, also derer, die durch Jesus Christus in Verbindung mit Gott sind, dass die da aufsteigen vor dem Thron Gottes. Das ist ja ein Blick in die unsichtbare Welt, den wir nicht haben können mit unserer Wahrnehmung. Und das sind Gebete, die wie Räucherwerk aufsteigen. Es geht also kein Gebet verloren. Gott hört dich gerne. Das ist das Erste. Als Zweites ist die Rede davon, dass Gott dann auch hilft. Gott rettet dich zügig. Oh, bald habe ich da hingeschrieben. Na gut, dann nehmen wir bald. Der Wortlaut, den die Witwe verwendet, schaffe mir Recht, oder auch dann am Ende des Gleichnisses, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze, ist vermutlich keine unbeabsichtigte, sondern eine völlig beabsichtigte Anspielung auf das, was wir wiederum in der Offenbarung Kapitel 6 lesen. Da sind nämlich Christen vor dem Thron Gottes, die umgebracht wurden, weil sie von Jesus geredet haben mit anderen. Letzte Woche haben wir für die verfolgten Christen gebetet. Und diese Christen reden da mit Gott und sagen, wann schaffst du uns endlich Recht? Das gibt den deutlichen Hinweis auf die Spezialsituation, auf die Jesus auch anspielen will mit diesem Gleichnis. Als Christen haben wir in dieser Welt mit Widerstand zu rechnen. Das können wir auch erleben, wenn wir die Gebote Gottes umsetzen wollen. Also der Widerstand fängt in uns schon an. Ja, das kann äußerst schwer sein und mancher hat schon Entscheidungen getroffen gegen Gottes Worte, weil er sagt, ich kann es nicht. Das war Gott ja nie neu, dass wir es nicht können. Die Frage ist ja, wer kann es denn? Wir haben dann an Jesus vorbeigeguckt, aber das ist was anderes. Jedenfalls ist das in uns schon schwer genug und nach außen kann es einem noch schwerer gemacht werden. Und es kann einem eben schwer gemacht werden, weil Menschen nicht wollen, dass wir an Jesus glauben und uns dann auch, vielleicht auch noch in unserem Land, bekämpfen werden, so wie es viele Christen in dieser Zeit erleben. Das steht Jesus also auch vor Augen, wenn es um dieses Gleichnis geht. Die Frage ist, wo gehst du dann hin mit deiner Last, die du zu tragen hast? Das ist ja unerträglich, vieles, was Menschen erleben können. Wohin damit? Und Jesus lädt uns ein zu glauben, Gott nimmt sich der Sache an. Er rettet dich bald, er rettet dich zügig. Er wird es nicht lange hinziehen. Da ist natürlich dann der Blick letztlich darauf, dass Jesus eines Tages noch einmal in unsere Welt kommt. Wir hatten das letzte Woche schon. Und dass ihn dann alle erkennen werden. Und dann wird er sein Reich des Friedens und der Liebe aufrichten. Und dann wird dem Leid ein Ende gesetzt werden. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ganz offensichtlich werden wir mit Tränen ankommen. Und das ist der nächste Hinweis. Gott hilft ja oft schon, wir könnten vielleicht alle oder viele von uns davon etwas erzählen. Gott greift ja ein. Behauptet, das meiste, was auf unsere Gebete hin passiert ist, haben wir noch gar nicht wahrgenommen. Ansonsten reden wir von Gebetserhörungen, was ich im Laufe der Zeit, die ich jetzt mit Jesus lebe, immer interessant finde, denn ich weiß doch gar nicht, wie Gott meine Gebete sonst noch erhört hat. Nur das, was ich eindeutig mit meinen Maßstäben einstufen kann, ist dann eine Gebetserhörung. Und ansonsten bin ich ganz enttäuscht, weil Gott es mal wieder nicht macht, was er soll und was richtig ist. Nein, aber wir sind in Gottes Hand und er wird sich darum kümmern. Und deshalb lohnt es sich, mit ihm darüber zu sprechen. Und er wird eines Tages wiederkommen und allem Leid ein Ende setzen. Und wenn er uns hier hilft in dieser Welt, dann ist es nie so, dass nicht demnächst wieder Hilfe nötig sein sollte. Das hätten wir aber so gerne. Kann Gott nicht ein für alle Mal alle Probleme aus der Welt schaffen? Und wir kommen tatsächlich auf die Idee, dass er mich nur dann richtig lieb haben könnte, wenn er das so macht. Sonst muss doch wohl irgendwas nicht stimmen. Und wenn ich ihm schon nicht vorwerfen kann, dass irgendwas nicht stimmt, dann muss ja wenigstens mit mir irgendwas nicht stimmen. Dass es immer wieder Probleme gibt. Ja, manche Probleme machen wir uns selber, das stimmt, durch unsere Entscheidungen, die wir treffen. Das ist wohl richtig. Aber es wird in unserer Welt nie so, dass keine Hilfe mehr nötig ist. Aber Gott wird dich retten. Spätestens am Ende aber schon in dieser Lage immer rechtzeitig. In dieser Welt schon immer rechtzeitig. Und das geht eben gerade auch mit dem Ausdruck, die Auserwählten wird Gott sich nicht um seine Auserwählten kümmern, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Das sind eben die Glaubenden. Die von Gott Geliebten, die wissen dürfen, dass Gott sich ihrem Druck, ihrer Bedrängnis, Trübsal wird das ja auch immer wieder genannt, annehmen wird und sie daraus retten wird. Dann wird Recht geschafft, weil auch das Unrecht dann bestraft werden wird. Und Jesus hat gesagt am Ende der Bibel, siehe, ich komme bald. Wir haben uns letztes Mal schon darüber unterhalten, dass wir ja zeitlich da irgendwie andere Meinungen vertreten können. Es wird uns im 2. Petrusbrief eindeutig gesagt, wie lange es noch dauert, beziehungsweise warum es noch dauert, nämlich damit noch Menschen umkehren können. Gott hat also ganz offensichtlich noch Zeit gegeben, einen Raum gegeben, dass etwas passiert. Bei Jesaja im Kapitel 53, wo uns so dieser berühmte Abschnitt, wo uns dargestellt wird, dass Jesus an unserer Stelle gestorben ist, da steht: Aber Herr, wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Das ist nämlich die dritte Sache, die hier deutlich wird. Wird Jesus denn den Glauben finden? Ich sage euch, und das sagt Jesus, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Du kannst gern über die Dinge, die dich bewegen, mit Gott in Verhandlung darüber treten, ob die Hilfe jetzt kurz oder lange dauert. Das darfst du gerne tun. Ich stehe auch gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Die entscheidende Frage am Ende, die Jesus stellt, ist, doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Ich gehe davon aus, dass die zukünftige Form gemeint ist. Es könnte auch heißen, dass wenn der Menschensohn als ein Gekommener hat, findet er Glauben auf Erden. Der ist ja schon gekommen einmal. Aber ich denke, man liegt nicht falsch, wenn man hier in die Zukunft guckt. Der Menschensohn ist einer, der auf den Wolken des Himmels kommt und von Gott alle Macht bekommt am Ende der Zeit. Aus dem Danielbuch Kapitel 7. Und Jesus ist dieser Menschensohn. Nur, dass er jetzt eben noch überhaupt nicht so erscheint als der Allmächtige, dem alle Macht gegeben ist. Meinst du, wenn er denn kommt, wird er den Glauben finden? Das Vertrauen auf Gott? Hier wird ja eine Sorge deutlich. Die ganze Zeit haben wir uns mit der Sorge beschäftigt, dass es sein könnte, dass Gott uns nicht hört. Oder dass er uns nicht hilft. Jesus hat eine ganz andere Sorge. Der hat nie die Sorge darüber gehabt, ob Gott unser Gebet hört. Jesus hat die Sorge, ob wir Gott vertrauen, ob wir es wagen, alles mit ihm zu teilen und uns ihm anzuvertrauen, uns ihm in die Hand zu geben und im Vertrauen auf ihn Frieden zu finden. Die Frage, die Jesus beschäftigt, ist nicht, wie es eigentlich mit unserer Sache bei Gott steht, sondern wie es mit Gottes Sache bei uns steht. Jesus hat keine Zweifel daran, ob Gott sich damit beschäftigt, was wir ihm vortragen und ob wir wohl zu oft damit ihm bei ihm vorstellig werden und ihm damit auf die Nerven gehen könnten. Das weiß er, dass das nicht der Fall ist. Nein, er ist sich nicht sicher, ob wir die Hilfe, die Gott uns schenkt, empfangen und annehmen. Dass der Menschensohn, durch den Gott uns umfassend Hilfe geschickt hat und Hilfe schicken wird, von uns überhaupt als der große Helfer empfangen wird. Das ist die Sorge, die Jesus hat. Nicht auf unserer Seite sind Sorgen angebracht, sondern auf Gottes Seite. Viel wichtiger als die Frage, wann Jesus endlich eingreift und wann er denn kommt, ist die Frage, ob wir im Glauben an ihn unser Leben gestalten. Im Gleichnis gesprochen wäre das, im ständigen und unermüdlichen Gebetskontakt mit ihm leben. Die Bitte, schaffe mir Recht, gibt uns die Richtung an, dass es im Gebet gar nicht darum geht, dass du endlich bekommst, was du willst, sondern dass es im Gebet darum geht, dass du endlich bekommst, was Gott will. Was ja, jedenfalls behaupten wir das, viel besser ist. Vielleicht behaupten wir es auch nur. In unserer Zeit scheint das Gespräch mit Gott, das wir Gebet nennen, weniger zu werden. Denn wir haben immer mehr zu tun. So ist es ja. Man hat ja kaum noch Zeit zum Beten. Wir nehmen uns immer mehr vor, was wir in der uns zur Verfügung stehenden Zeit bewegen und tun wollen. Und vieles wird uns auch vorgenommen vielleicht. Und damit sprechen wir immer die Sprache, es kommt in unserer Welt und in unserem Leben vor allem darauf an, was wir getan und geschafft haben. Wenn wir uns Jesus angucken, wie und vor allem, warum er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, dann können wir entdecken, wir leben gar nicht davon, was wir tun, auch nicht davon, was wir für Gott tun, ihr Lieben. Sondern wir leben einzig und allein davon, was Gott für uns getan hat und tut. Und wo wir das begreifen, können wir tatkräftig mit einsteigen, was Gott in dieser Welt heute tun will. Aber vorher wird das alles nur Krampf. Wenn wir von Gott ausgehen, hat alles, was wir fühlen, denken und tun, einen ganz anderen Charakter. Und das beginnt eben im Gebet. Neulich begegnete mir das Zitat, nochmal wieder, einmal in der Form, wie Luther es auf jeden Fall wohl gesagt haben soll, wenn ich viel zu tun habe, muss ich umso mehr beten. Das kennen ja vielleicht einige. Ich weiß nicht mehr, ob es auch Luther war oder jemand anders. Neulich sagte jemand, normalerweise bete ich an jedem Tag eine Stunde lang. Nur wenn ich viel zu tun habe, bete ich länger. Ich könnte euch jetzt tatsächlich Geschichten erzählen, wie das sich in meinem Leben bewahrheitet, dass, wenn ich den Gebetskontakt mit Gott pflege, ich meine Last gar nicht selber tragen muss, sondern Gott mich darin trägt. Und wo ich meine, dass ich die Zeit dafür nicht habe, dass es, was auch immer man sich denken kann, es gerade nicht nötig wäre, dass meine Sachen ja so schwerwiegend nicht seien, dass ich sie im Gebet vortragen müsste, wie auch immer, dass es etwas gibt, was Gott so unwichtig wäre in meinem Leben, immer wenn ich diese Eindrücke pflege, gehe ich ein Stück tiefer in die Knie. Und irgendwann schlurft und schleift man nur noch auf dem Boden. Das soll nicht heißen, dass, wenn du dich jetzt heute Nachmittag hinsetzt und vielleicht sogar noch eine bestimmte Zeit betest, du dann vom Boden abheben wirst. Oder man wieder gefühlsmäßig irgendeine Erfahrung gemacht haben muss. Nein, vielleicht nimmst du das gar nicht wahr. Jesus war nie auf Gebetserhörungen angewiesen. Da kannte den Vater einfach. Der hat sich auch übermorgen nicht einreden lassen, dass er anders ist als gestern. Nur ich lasse mir das einreden. Oder wie mein Hals-Nasen-Ohrenarzt, mein ehemaliger, sagen würde, wie kann man nur so blöd sein? Bei diesem Vater nicht alles mit ihm zu besprechen. Wie kann man eigentlich so blöd sein? Und das möchte ich mir gerne mitnehmen. Und dazu lade ich euch ein. Bewegt das, was euch bewegt, mit dem Vater im Himmel. Er wird dich tragen. Psalm 37, Vers 5 hört sich das wörtlich übersetzt so an: Wälze die ganze Last deines Weges auf den Herrn. Ja, abwälzen. Im Vertrauen auf ihn Ruhe. Er wird machen, steht da ganz kurz und knapp in hebräischer Sprache. Natürlich soll es heißen, er wird es gut machen, aber er wird machen, das finde ich so herrlich. Deswegen habe ich das auswendig gelernt, nachdem ich es mir einmal übersetzt habe. Hans-Joachim Merkschein fragt, welchen Sinn ergibt es eigentlich, Gott Dinge zu sagen, die er sowieso schon weiß? Ist ja im Gebet so, wir erzählen ja Gott nichts Neues. Warum soll ich ihm das noch sagen? Da sagt Hans-Joachim Merkschein, Gott will, wenn wir zu ihm beten, nicht etwas Neues von uns hören, sondern er möchte uns hören. Und das immer wieder aufs Neue. Wer trägt die Last deines Lebens? Psalm 68, Vers 20, wörtlich übersetzt, heißt: Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er trägt uns auch. In vielen Übersetzungen heißt es, aber er hilft uns auch. Finde ich viel zu schwach. Wörtlich steht da, aber er trägt uns auch. Daher kommt der Titel dieser Predigt. Besprich alles mit Gott, denn er hört dich gerne. Er hilft immer, spätestens rechtzeitig. Und wer sich Zeit nimmt für den Kontakt mit Gott, wird vielleicht keine Bäume ausreißen. Man hat ja dann weniger Zeit für anderes. Das mag sein. Aber es kann sein, dass Berge versetzt werden. Amen.